Heute Morgen predige ich über den Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1 und 2. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, beim Erbarmen Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Das sei euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach dieser Welt, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der erste Gedanke hier ist ein Opfer, die Leiber hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist meine Einstiegsfrage. Welche Opfer haben Sie in Ihrem Leben schon gebracht? Ich könnte mir vorstellen, jeder hat schon Opfer an Zeit gebracht, sei es als Mutter für ihre Kinder oder wenn jemand krank war. Oder für irgendjemanden, den man liebt, wo man einfach Zeit geopfert hat, um mit ihm zusammen zu sein. Viele haben schon Geld geopfert für irgendeine gute Sache oder jemand, der es unbedingt brauchte. Manche hat schon Pläne geopfert, weil etwas Wichtiges dazwischen kam und er dann diese Pläne zurücksteckte oder ganz aufgab. Ein anderer hat vielleicht seine Gesundheit geopfert, weil er neben seinem Beruf abends noch einen zweiten Beruf ausübte, um sich finanziell flott zu machen oder über Wasser zu halten. Oder weil er vielleicht neben seinem Beruf noch ein Haus gebaut hat abends und es über Jahre sich hinzog und irgendwann dann die Gesundheit das Opfer war. Die Frage bei all diesen Opfern, was habe ich jetzt noch an Verfügungsgewalt über das, was ich geopfert habe? Und da muss man sagen, nichts. Was ich geopfert habe, habe ich investiert in eine Person oder in eine Sache oder irgendwelche Zusammenhänge. Es steht mir nicht mehr zur Verfügung. In allen Religionen geht es um Opfer. Ich kenne nicht alle Religionen, nur ein paar und die auch nur von Büchern her meistens, nur selten von persönlichen Begegnungen. Überall werden Opfer gebracht. Die einen opfern Blumen, die anderen opfern Tiere. Manche opfern Lebensmittel. Es gibt auch hässliche Kulte, die opfern Menschen. Auch heute noch, auch hier in Europa. Bei all diesen Opfern überlegt man immer, wie beeindrucke ich diese übermächtige Natur oder diesen übermächtigen Gott oder wer auch immer dahinter steht, um Pluspunkte zu sammeln bei ihm oder ihn zu besänftigen, damit er mir nichts tut. Das ist eigentlich so der Sinn von Opfern. In der Bibel, denke ich, kennen Sie alle das erste Opfer von Menschen. Die zwei Brüder, Kain und Abel, der eine brachte Opfer vom Feld, der andere ein Tier. Und diese Linie dieses Tieropfers zieht sich ja dann durch die ganze Bibel, weil Gott eben nur dann Sünde vergibt, wenn Blut fließt. Auch heute gilt das immer noch. Gott vergibt nur Sünde, wenn Blut fließt. Und dieses Opfer zielt dann auf Jesus. Und da dreht sich alles rum. Der ist nicht mehr der Mensch jemand, der Gott etwas opfert. Im Gegenteil, Gott übernimmt das Opfer zugunsten des Menschen selbst. Und an der Stelle hören alle Opfer auf. Wenn jemand das begreift, weiß er, ich brauche Gott gar nichts mehr zu opfern, um ihm zu imponieren, sondern er hat mir das Größte geopfert, was es überhaupt gab, seinen Sohn, damit er mich annehmen kann durch Vergebung in seine Liebe. Wenn ich das begreife, dann werde ich ein Christ geworden sein, weil ich mich bedanke bei dem Vater und bei Jesus, dass er dieses Opfer brachte. Und der nächste Punkt wäre dann der, dass ich überlege, welche Auswirkungen hat das für mein Leben? Und da gab es einen Mann, den Sie vom Namen her teilweise kennen, Zinzendorf, der stand mal vor einem Bild, da war so ein Jesuskopf gemalt und unten drunter stand ein Spruch, das tat ich für dich, nämlich am Kreuz zu sterben, was tust du für mich? Und manchmal hat man ja so ein Aha-Erlebnis, wo es einem so durchzuckt und man plötzlich was versteht oder merkt, ich bin gemeint. Und dem Zinzendorf ging das so, dass er sagte, ja, was tue ich eigentlich für Jesus? Und dann hat er sich vorgenommen, sein Leben ihm zur Verfügung zu stellen, damit Gott etwas mit diesem Leben anfangen kann. Und ich denke, Gott hat sehr viel durch diesen Zinzendorf getan, der zwar schon seit 150 Jahren wahrscheinlich tot ist, aber das hat Auswirkungen bis heute. Und genau darum geht es, wenn hier aufgefordert wird, beim Erbarmen Gottes, dass ihr eure Leibe als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hingebt. Es ist ja die Frage, was kann ich Gott opfern? Der eine wirft in die Kollekte oder in unsere Spendenaktion so einen Scheck über 500 Mark. Und das ist für ihn viel, aber nicht so schwierig. Wenn ein anderer da 500 Mark reinwerfen würde, wäre sein ganzer persönlicher Haushalt ruiniert. Er wüsste überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht. Das heißt, da gäbe es große Unterschiede. Aber wenn wir unseren Leib opfern, das ist jeder gleichberechtigt. Egal, ob einer 10.000 Mark im Monat verdient oder nur 2.000, seinen Körper Gott zur Verfügung stellen kann er immer. Und da ist jeder gleichberechtigt, egal wie alt er ist. Ob er mit 14 sagt, ich möchte mein Leben Gott zur Verfügung stellen oder mit 85, spielt keine Rolle. Er kann immer seinen Körper, das heißt sein Leben Gott zur Verfügung stellen. Und das nennt die Bibel hier ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Nicht um Gott zu imponieren, sondern aus Dank. Das tatst du für mich, was tue ich für dich? Und da gibt's ein Lied, das mancher kennt, Groß ist dein Name, und da heißt ein Vers davon, wir wollen unser Leben aus Dankbarkeit dir geben. Nur darin liegt Gewinn, du bist des Lebens Sinn. Und es ist das Schöne, wenn wir unser Leben Jesus hingeben, erfahren wir automatisch auch den Sinn unseres Lebens, der in der Ehre Gottes besteht. Nur darin liegt Gewinn, du bist des Lebens Sinn. Wie sieht es aus? Wenn jemand sein Leben Jesus zur Verfügung stellt, wird Gott anfangen, durch ihn zu wirken. Wir hatten vor Jahren hier ein Männerfrühstück mit dem Thema, Thema Nummer 1, Lügen. Und da sprach ein Mann, der so mit, ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht Mitte bis Ende 40, zum Glauben kam an Jesus und dann als Abteilungsleiter einer sehr großen Firma beschloss, nachdem er jetzt Christ geworden war und sein Herz Jesus zur Verfügung stellte, dass in seiner Abteilung nicht mehr gelogen würde. Das ist für manche Abteilungen dann eine echte Überraschung. Und er sagte, ich übernehme die Verantwortung dafür, was dabei herauskommt, wenn in meiner Abteilung, die für einen sehr großen Bereich des Handels tätig war, nicht mehr gelogen wird. Er sagte, es war nicht immer einfach, aber es hielt sich durch, eigentlich bis zu seiner Pensionierung hat es geklappt. Eine Auswirkung davon, wenn jemand sein Leben Jesus zur Verfügung stellt, im Beruf. Ich denke an ein größeres christliches Werk, das ich kenne. Ich war da gerade zu Besuch, als vorher irgendeine Finanzprüfung gekommen war. Und der Prüfer sagte schon, als er kam, ach, ich freue mich immer, wenn ich zu Ihnen komme. Wissen Sie, da weiß ich, hier wird ehrlich gearbeitet und es stimmt. Auch die Ergebnisse stimmen, sind nicht geschönt und nicht frisiert. Und er hatte diese Prüfung gerade abgeschlossen und es war auch so gewesen, wie er das erwartet hatte. Ich denke, das ist auch ein Stück Hingabe an Gott, dass auch Zahlen stimmen. Nicht nur, wenn man sie richtig addiert, sondern wenn man auch merkt, die Zusammenhänge stimmen. Ich denke an einen anderen Mann, den ich nicht kenne, der eine große weltweite Imbisskette besitzt. Und er wurde mal nach seiner Stellung zu Gott gefragt. Er sagte, wissen Sie, für mich kommt zuerst Gott, dann die Familie, dann das, ja, die Gemeinde und dann das Geschäft. Oder ich weiß nicht, ob Geschäft und Gemeinde irgendwie in Konkurrenz lagen. Auf jeden Fall so diese Reihenfolge, zuerst Gott, dann Familie, Gemeinde, Geschäft. Und wissen Sie, wenn ich dann montags zur Arbeit gehe, dann dreht sich der Maßstab rum. Dann kommt zuerst das Geschäft und dann die Familie und dann Gott und die Gemeinde. Es heißt, er lebt in zwei Regionen, einmal in der frommen Wochenendregion, wo er sagen kann, zuerst Gott, aber wenn es dann um das Geschäft geht, dreht sich alles um. Und dann muss man ehrlich sagen, wird hier eigentlich sein Geschäft zu Gott. Denn alles, was an der ersten Stelle in meinem Leben steht, ist mein Gott. Das kann der eigene Ehepartner sein, der an erster Stelle steht. Das kann ein Geschäft sein, es kann auch, was weiß ich, die Sorge um die Gesundheit sein. Auf jeden Fall ist ja die Frage, ob unser Leben die richtige Reihenfolge hat, ob es deshalb eine Hingabe an Jesus ist oder eine Hingabe an andere, ja, Gruppierungen, Mächte, gesellschaftliche Strukturen. Und hier heißt es, dass diese Hingabe unser vernunftgemäßer Gottesdienst sei. Also ein Gottesdienst nicht nur sonntags von 10 bis 11, sondern das ganze Leben. Und das ist interessant, die Frage, wenn Sie morgen zur Arbeit gehen, ob Sie dann die Idee haben, ich gehe zum Gottesdienst, um Gott in meiner Firma zu dienen, mit Zahlen, mit Fakten, mit Telefongesprächen. Ob Sie, wenn Sie Tennis spielen, sagen, ich diene Gott beim Tennisspielen, indem ich mich hier erhole und eine nette Beziehung zu irgendeinem Mitspieler habe. Ob Sie, wenn Sie telefonieren, Gott dienen, ob sie aber auch ihre Freizeit Gott zur Verfügung stellen, um zum Beispiel in seiner Gemeinde hier oder an einem anderen Ort mitzuarbeiten und damit auch Gott zu dienen. Also nicht Gottesdienst in einer Stunde, sondern in einem Leben. Ja, und dann kommt hier eine Aufforderung, richtet euch nicht nach dieser Welt. Wörtlich übersetzt wäre das, richtet euch nicht nach dem Schema dieser Welt. Da taucht dieses Wort auf. Sie wissen ja, alles hat sein Schema. Sondern wandelt euch um. Wörtlich übersetzt, lasst euch umwandeln. Und da steht dieses griechische Wort Metamorphose. Metamorphuste. Kennt man von Schmetterlingen hier, wenn so eine Raupe sich verpuppt und dann so ein Schmetterling rauskommt, das ist eine Metamorphose. Das heißt, da geschieht etwas ganz Neues, obwohl es dasselbe Wesen ist. Das hat sich ja nicht aufgelöst in Luft. Dasselbe Wesen, das aber jetzt eine andere Qualität besitzt. Es kann nämlich hinterher fliegen. Lasst euch umwandeln, das heißt, macht so eine Metamorphose durch, die Gott euch im Leben ermöglicht, durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens. Ich fange ganz hinten an bei dem erneuerten Denken. Es gibt ja verschiedene Dinge, die neu sind. Wenn Sie zum Beispiel nach 10 Jahren feststellen, Ihr Teppichfußboden muss mal erneuert werden, dann ist der neue Teppichfußboden zwar neu, aber von der Sache her nicht neu, denn es gab vorher schon einen in Ihrer Wohnung. Er ist nur von der Zeit her neu. Das ist eben die zweite Ausführung davon. Während wenn Sie sagen, bisher habe ich also mein Wasser mit meinem Elektroboiler warm gemacht und jetzt werde ich mir Solarzellen aufs Dach setzen, dann ist es von der Sache her neu, denn sowas hatten Sie vorher auf dem Dach noch nicht gehabt. Und wenn es hier heißt, wir sollen durch die Erneuerung unseres Denkens hindurch gehen, dann ist es neu in diesem Sinne dieser Solarzellen. Das heißt, da kommt etwas ganz Neues hinein, was vorher nicht da war. Und das hängt mit der Metamorphose zusammen. Wir sind keine Schmetterlinge, aber wenn jemand Christ wird, wird er aus einem Erdling zu einem Himmelsbürger. Der Name Adam, der erste Mensch Adam, wird von einem berühmten Juden übersetzt, der Erdling, weil Adama die Erde heißt. Und wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus, ist er in dem Sinne kein Erdling mehr, nicht nur der Erde verhaftet, sondern er wird ein Himmelsbürger, bekommt das Geschenk des ewigen Lebens, empfängt den Heiligen Geist und dadurch wird vieles in seinem Leben neu. Vieles, sagte ich, nicht alles. Eigentlich könnte alles neu werden, aber ich muss immer sagen, ich will das, dass das neu wird. Dass ich verstehe, was Jesus jetzt in meinem Leben wirkt. Ja, was wäre das Schema der Welt, dem ich nicht folgen sollte, sondern ich sollte dieser Metamorphose Gottes vertrauen? Das Schema der Welt ist immer die eigene Größe zu fördern, selbst groß herauszukommen und damit auch den Sinn seines Lebens zu suchen. Die Bibel sagt, nein, die Größe Gottes ist das Entscheidende und darin, in Gottes Ehre, findest du den Sinn deines Lebens. In der Welt setzt man die Intelligenz losgelöst von Gott ein. Sieht man ja an all diesen Erfindungen und was weiß ich nicht alles. Alles, was machbar ist, wird irgendwann auch praktiziert. Während Christen auch intelligent sein dürfen und sollen, aber diese Intelligenz Gott zuordnen und nicht losgelöst von ihm gebrauchen. Fragen, Herr, gebrauche auch mein Denken. Und ich weiß nicht, ob Ihnen schon mal deutlich wurde, dass auch Ihr Denken der Sünde unterliegt. Dass auch die schönsten Gedankengebäude völlig falsch sein können, weil sie ohne Gott erdacht sind. Denken ist nicht objektiv, sondern subjektiv. Deshalb muss ich es an irgendetwas binden, entweder an Gott oder an andere Einflüsse. In der Welt sucht man immer den eigenen Vorteil. Nicht nur, wenn man gebrauchte Autos verkauft, sondern auch sonst. Und bei Gott ist es so, dass man sich nicht darüber freut, wenn man den anderen übervorteilt hat, sondern überlegt, ich würde ihm gerne auch zu seinem Recht verhelfen oder ihn zumindest zu seinem Recht kommen lassen. In der Welt gibt es nur irdische Ziele und dafür wird auch Gott eingeplant. Es gibt ja viele Leute, die beten, damit sie Gott für ihr Leben einspannen können. Herr, hilf mir an der Stelle, an jener Stelle, an dieser Stelle. Wenn Christen auch so beten können, aber auch fragen, Herr, wo möchtest du denn mich einplanen? Nicht nur, dass ich dich einplane, sondern wo möchtest du mich einplanen? Was hast du mit mir vor? In der Welt gibt es eine relative Moral, eine relative Ethik, die sich ständig verändert durch neue Statistiken. Ich las gerade ein Beispiel von einem bekannten amerikanischen Arzt. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört. Nathan Sonnen, der ein bekannter Mann war, der eine Abtreibungsklinik leitete und dort viele tausend Kinder vor der Geburt ums Leben brachte, bis er dann irgendwann mal eine Videoaufnahme über Ultraschall von seiner eigenen Abtreibung sah, die er dort durchführte, und dann entdeckte, wie dieses Baby im Mutterleib so noch versuchte, dieser Saugsonde zu entfliehen, ehe es dann in Stücke gerissen wurde. Und das hat ihn so erschüttert, dass er ab dieser Zeit zu einem Abtreibungsgegner wurde und es auch heute noch ist, also ganz vehement dagegen kämpft, weil er am besten selber weiß, was das bedeutet. Und er sagte, als er noch Abtreibungsbefürworter war, haben sie Umfragen gemacht in großen amerikanischen Städten, wer denn nun dafür wäre und so und wer dagegen. Und da die Zahlen, die sie herausbekamen, nicht hoch genug waren an Befürwortern, haben sie einfach die Statistiken fröhlich gefälscht. Das heißt, sie haben Mehrheiten in die Presse gebracht, die es überhaupt nicht gab, und sagte, wir haben im Prinzip die Zahlen gefälscht, damit die Leute sich an diesen Zahlen orientieren. Und die meisten Leute laufen immer zur Mehrheit über. Wenn schon 70% für etwas ist, muss ich ja überlegen, wann ich auch dazu komme, damit ich nicht immer hinterher hinke. Das heißt, eine relative Ethik, die durch die Mehrheitsentscheidung oder Beeinflussung der Gesellschaft geprägt ist. Das gilt nicht nur für diese vorgeburtlichen Dinge, sondern auch für viele andere Dinge. Während Menschen, die Jesus kennen, normalerweise feste Aussagen des Wortes Gottes haben, die sich nicht alle 10 Jahre von Grund auf verschieben oder verändern. Also keine relative Ethik, relatives sittliches Handeln, sondern feste Maßstäbe, die Gott uns in seinem Wort gibt. Ja, und jetzt könnte man weitermachen. Die Welt lockt mit ihrer Lust. In der Bibel steht mal, ich habe Lust, deinen Willen zu tun, mein Gott. Und jeder, der von uns ehrlich ist, der weiß, dass ihr beide Formen der Lust kennt. Diese Lust, die einem verführen möchte, auf jeder Ebene, nicht nur der Partnerschaft, es gibt ja auch andere Dinge, zu denen man Lust haben könnte, aber auch die Lust, Gottes Willen zu tun. Und ich kann entscheiden, wohin schlage ich mich, auf die Seite oder auf die andere Seite. Das Geld lockt und so weiter. Ja, was wird nun neu in unserem Leben, wenn ich Christ geworden bin? Die Anbindung an Gott. Ich habe eine neue Heimat, kein Erdling mehr, sondern ein Himmelsbürger. Aber dadurch habe ich zwei Naturen und stehe in einem Spannungsverhältnis. Ich kann nämlich auch als Christ genauso leben wie alle anderen, völlig ohne Unterscheidung, nur mit einem schlechten inneren Gewissen. Oder ich kann mich von Gott umformen und gebrauchen lassen. Ich denke an ein oder zwei konkrete Beispiele. So eine ist mir so eine Scherzformulierung, aber sie ist leider vielleicht doch ernst. Ist die Frage, wenn ich Christ bin, ist dann das Christentum für mich eine Nachfolge von Jesus oder mehr so eine christliche Nachspeise, die ich auch noch so zur Versüßung und Abrundung meines Lebensgenusses brauche? Wenn ich mich verpflichte zur Mitarbeit, sage ich dann, ich bin da, oder kommt dann noch ein Komma dahinter, wenn ich nichts Besseres vorhabe? Oder den Akzent, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber vielleicht doch nicht, ich gehe in die Mission, komme, wenn ich keinen Ehepartner finde. Ich weiß nicht, ob Sie merken, was ich sagen möchte. Ist die Frage, ist mir etwas wichtig von Gott her oder immer nur mit der Einschränkung, wenn ich nichts Besseres finde, dann mache ich das. Oder mache ich es einfach, weil es gut und wichtig ist für mich. Am Ende heißt es hier, das Ganze sollen wir tun, um zu prüfen, was Gottes Wille ist. Gottes Willen zu erkennen, ist sicher wichtig, aber wenn ich morgens aufwache, steht ja kein Zettel auf meinem Schreibtisch, für dich ist heute Gottes Wille folgendes, Doppelpunkt. Sondern ich muss mir das selbst überlegen, was Gottes Wille ist für einen bestimmten Tag. Und dazu brauche ich in erster Linie eine gute Kenntnis seines Wortes, damit sein Wort mein Denken prägen kann. Einfach die innere Einstellung prägt, dass ich eher herausbekomme, was Gottes Wille sein könnte. Es ist gut, Gottes Wort auswendig zu lernen. Sie haben ja auch Ihre Telefonnummer auswendig gelernt und die von verschiedenen Freunden, und Ihr Bankkonto kennen Sie auch auswendig und Ihre Hausnummer. Warum nicht auch verschiedene Bibelverse Gottes, die Ihnen dann einfallen, wenn Sie sie brauchen? Ich wachte gerade dieser Tage morgens mal so ein bisschen verstimmt auf und da fiel mir ein Bibelvers ein aus den Klageliedern 3. Da hieß es, jeden Morgen neu ist sein Erbarmen und groß ist seine Treue. Und das ist so schön, wenn man ein bisschen verstimmt ist und dann plötzlich so einen tollen Vers hat. jeden Morgen neu ist sein Erbarmen und groß ist seine Treue, dann gibt es sofort Zuversicht und wird das andere ein Stück weit überwinden. Gottes Willen erkennen, was mache ich mit meinen Begabungen? Kann ich meine grafischen Begabungen, wenn jemand sie hat, für Gott einsetzen? Meine musikalischen Begabungen, mein Umgang mit der Schreibmaschine, mit dem Telefon? Wie kann ich mein Geld, das ich habe, sinnvoll nutzen? Was ist mit meinem Auto, mit meiner Wohnung? Was kann ein älterer Mensch für Gott tun, der vielleicht nicht mehr so aktiv ist? Gerade vor kurzem hörte ich, dass jemand babysittet, fand ich großartig. Nicht nur als Teenager, sondern auch als Großmutter. Nicht nur bei Enkeln, sondern auch woanders. Kann ich das Essen für Gott einsetzen? Es gibt Leute, die gehen missionarisch essen in ausländischen Restaurants, um eine Beziehung aufzubauen zu dem Personal, um ihnen dann auch etwas von Jesus weitergeben zu können. Hilft Gott jemand vielleicht sogar Kontakt zu Süchtigen zu suchen und zu finden, um auch ihnen zu helfen und Zeit zu investieren für sie? Es gibt viele kleine Dinge, die später einmal groß werden, wenn wir sie mit Gott beginnen. Ich weiß nicht, wo Gott den Einzelnen von uns einsetzen möchte. Viele sind ja schon irgendwo eingesetzt, in ihrem Beruf, aber auch in der Freizeit, auch in der Gemeinde. Ich fasse das Ganze noch einmal zusammen. Der Einstieg war, welche Opfer haben Sie schon gebracht? Und da gab es Opfer an Zeit, Geld, Plänen, Gesundheit und ähnliche Dinge. Immer wenn ich etwas geopfert habe, steht es mir nicht mehr zur Verfügung. Und dann war diese Aufforderung, dass ich mein Leben Jesus zur Verfügung stelle, als Opfer. Das hieße dann, es steht ihm zur Verfügung. Wenn ich es ihm opfere, steht es ihm zur Verfügung. Ich kann fragen, was hast du vor? Und dann diese Ermahnung, nicht nach dem Schema der Welt zu leben, sondern diese Metamorphose ernst zu nehmen, die in uns vorgeht, wenn wir Christen geworden sind und Jesus im Herzen haben, um dann herauszukriegen, was der Wille Gottes ist und ihn zu tun. Ich finde das schön, dass das Ganze auf dem Hintergrund ist, dass wir beim Erbarmen Gottes ermahnt werden. Und das Erbarmen Gottes zeigt sich für mich am deutlichsten am Kreuz. Das heißt, das ist der Hintergrund jeder Ermahnung Gottes. Nicht der richtende Gott, der sagt, wehe, wenn du nicht oder so, sondern ich habe das für dich getan, was unter diesem Bild stand. Was tust du für mich? Hab Dank, Jesus Christus, für dein Opfer am Kreuz von Golgatha. Und du weißt, wie weit wir bereit sind, auch unser Leben dir als solch ein lebendiges Opfer zur Verfügung zu stellen. Du siehst da alle Bereitschaft, aber auch alles Zurückhalten. Danke, dass du uns in deine Liebe immer mehr gewinnst. Darüber loben wir dich. Amen.